Dann darf ich auch alle ganz herzlich begrüßen zu dem ersten Abend von unseren Ehevorträgen. Es wurde schon mehrmals Eheseminar genannt. Das ist nicht ganz treffend. Das sage ich zur Beruhigung für alle Männer. Ihr müsst hier gar keine Sachen ausfüllen oder ihr müsst nicht irgendwie in Gruppengespräche kommen. Ihr könnt ganz entspannt zuhören. Also Seminar beschränkt sich darauf, dass man auch Fragen stellen kann irgendwann. Wie der Wilfried schon gesagt hat, am Ende von den Ehevorträgen. Jetzt haben wir es, jawohl. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung hierher zu euch. Ich bin zum ersten Mal jetzt hier in der Gemeinde. Und ein besonderer Dank dafür, dass ihr so flexibel wart und die Vorträge 1,5 Jahre vorgezogen habt. Denn eigentlich wollten wir im April 2021 diese Veranstaltung haben, weil aber eine andere Gemeinde den Termin verschludert hat, den sie mit mir gehabt hätte an diesem Wochenende, habe ich angefragt und ihr wart so flexibel und wir konnten jetzt an diesem Wochenende diese Vorträge haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, der Wilfried hat gesagt, ich soll mich kurz vorstellen oder ich werde mich kurz vorstellen. Übrigens, es gab mal eine Zeit, so vor 60 Jahren, da wurden manchmal kleine Jungen Wilfried genannt, gell? Das merkt man und ich hoffe, ihr kommt nicht durcheinander mit uns beiden. Ich zeige euch hier auf dem Bild meine ehemalige Verlobte, mit der ich aber jetzt schon fast 35 Jahre verheiratet sein darf. Und sie kommt aus Österreich, aus Kärnten. Ist hier ein Österreicher über die Grenze gekommen? Oh, viele, ja. Schade, jetzt wollte ich einen Österreicher-Witz machen. Darf ich das trotzdem? Also, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Man sagt ja, wenn ein Österreicher Ja sagt, dann meint er vielleicht. Und wenn er vielleicht sagt, dann meint er Nein. Und wenn er Nein sagt, dann ist es kein Österreicher. Und das war mein Glück. Meine Frau konnte nicht Nein sagen, ja, als ich sie gefragt habe, ob sie ihr Leben mit mir verbringen will. Sie kommt aus dem schönen Kärntnerland und wir haben Kinder, die seht ihr außen auf dem Bild, die sind in Baden geboren. Wir haben mal in Karlsruhe gewohnt, da ist unser Sohn geboren und in Mannheim, da ist unsere Tochter geboren. Und jetzt haben wir eine Schwiegertochter aus Mazedonien, ehemaliges Jugoslawien, und ein Schwiegersohn aus Kirgisien, ehemalige Sowjetunion. Wo sind die Russlanddeutschen unter uns? Aha, die Fraktion. Ja, Takmak.
Kennen wir.
Ja, Bischkek, Frunze.
Die Hauptstadt,
ja. Ja, gut, okay. Jetzt aber, jetzt müsst ihr tapfer sein. Ihr seht, ich habe einen russlanddeutschen Schwiegersohn und neulich hat mich jemand getröstet und hat gesagt, das sei gar nicht so schlimm. Jetzt wisst ihr es, ja. Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Er ist in unserer Gemeinde groß geworden und wir lieben ihn. Da war unsere Schwiegertochter eben noch schwanger und dann hat sie uns diese kleine Maus beschert. Jetzt sind wir endlich auch Großeltern geworden, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Jetzt zurück zu unserem Thema von heute Abend. Und die Nadine hat schon den richtigen Riecher gehabt. Die hat gesagt, er wird bestimmt über Epheserbrief sprechen. Richtig, Nadine. Epheser 5, die Verse 21 bis 33 wollen wir aufschlagen. Nicht, weil es keine anderen Texte in der Bibel gäbe zum Thema Ehe, doch gibt es. Aber es ist der ausführlichste, der wichtigste und wie ich meine auch der schönste Text über die Ehe, der je geschrieben wurde. Warum sollen wir den nicht zugrunde legen? Ich weiß, einige Brüder haben darüber schon gepredigt. Oder manche hatten das auch als Trautext bei ihrer Hochzeit. Wunderbar, freue ich mich. Hört es noch einmal neu, was Paulus hier schreibt über die christliche Ehe. Epheser 5, Abvers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Ich verwende die Elberfelder Übersetzung. Die ist an ein paar Stellen ein bisschen streng, aber wir werden das erklären, dass das gar nicht so streng gemeint ist. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt letztlich sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch der Christus die Gemeinde. Und dann zitiert Paulus von den ersten Seiten der Bibel. Er sagt noch, denn wir sind Glieder seines Leibes. Und jetzt bringt er Gottes Grundordnung für die Ehe überhaupt aus 1. Mose 2 hier ins Spiel. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und dann fasst er zusammen, er zieht einen Strich unter das Gesagte und formuliert jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat eine interessante Beschreibung gebraucht, einen Vergleich. Er sagte, die Ehe gleicht einer belagerten Festung. Die draußen sind, wollen hinein und die drinnen sind, wollen hinaus. Seltsam. Hier sind ein paar junge Leute, die würden sehr gerne bald heiraten, wenn es irgendwie ginge, noch 2019, obwohl es nur noch ein paar Wochen sind, ja? Die würden sehr gerne heiraten. Die stellen sich das vor, das ist das größte Glück, das es überhaupt gibt. Und dann sind hier einige, die sind schon ein paar Jahre verheiratet. 5, 10, 20. Manche haben sogar schon den 30-jährigen Ehekrieg hinter sich, ja. Und die haben auch schon mal gedacht, wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Gibt es hier einen Hinterausgang, Notausgang? Oh nein, den gibt es nicht. Damit eine solche Frage erst gar nicht aufkommt, darum wollen wir uns heute Abend neu mit Gottes Gedanken über die Ehe befassen. Und die sind gut und die sind hilfreich, die sind wertvoll, die sind ermutigend. Und so hoffe ich, das auch rüberzubringen. Paulus nennt hier in dem Text Bausteine für eine glückliche Ehe, die wir verwenden dürfen, die jeder von uns einsetzen kann, der in eine Ehe gehen will. Und es beginnt natürlich mit dem tatsächlichen Verlassen von Vater und Mutter. Er zitiert, wie ich eben beim Lesen sagte, Gottes Grundordnung für die Ehe, 1. Mose 2, 24, aus dem zweiten Kapitel der Bibel. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Erste Frage, wieso wird das hier nur von dem Mann gesagt? Warum muss nicht auch die Frau Vater und Mutter verlassen? Doch, muss sie. Aber Paulus macht hier eine Entsprechung, eine Korrelation zwischen Christus und der Gemeinde. Christus hat den Vater verlassen, um seine Gemeinde, seine Braut zu erwerben und zu erlösen durch sein Opfer am Kreuz. Und so schreibt Paulus hier von dem Mann, der Vater und Mutter verlassen muss, natürlich auch die Frau. Das erwähnt er hier nicht, aber selbstverständlich muss auch die Frau Vater und Mutter verlassen. Nun, dieses Wort verlassen, das hat es schon in sich, da müssen wir schon ein paar Augenblicke stehen bleiben. Ich erzähle eine Geschichte, dann wird hoffentlich deutlich, was gemeint ist. Ich kenne ein Ehepaar, die hatten geheiratet und hatten sogar eine separate Wohnung bezogen, also wohnten nicht mit Eltern oder Schwiegereltern im selben Haus, hatten irgendwo eine Wohnung, aber weil die Mutter des Ehemannes auch in derselben Stadt lebte, ging dieser mittags zum Essen immer zu seiner Mama anstatt zu seiner jungen Frau. Die saß zu Hause, die hatte gekocht und wartete auf ihn, aber er kam nicht. Er ging zur Mama. Ja, wahrscheinlich hat die Mama besser gekocht als die junge Ehefrau. Vielleicht hat sie ihm Dosenfutter hingestellt die ersten Wochen oder noch manches Brandopfer auf dem Herd gebracht, kann auch sein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat sie sich das eine Weile angeschaut und dann hat sie sich mal den Gatten vorgeknöpft und hat gesagt, mein lieber Herr Gemahl, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mutter? Und jetzt überlegst dir gut. Und er hat sich's überlegt und ging ein bisschen kleinlaut und zähneknirschend zu seiner jungen Frau. Und ich ging zu seiner betagten Mutter und erklärte der, dass ihr Sohn richtig handelt. Zum Glück sind nicht so viele ältere Muttis hier, die schauen mich dann immer ganz streng an. Ihr lieben Muttis, ihr braucht doch nicht streng gucken. Ich habe doch nicht gesagt, dass der Herr Sohn nie mehr bei der Mama essen darf. Aber doch nicht jeden Tag, wenn seine Frau auf ihn wartet. Das geht nicht. Meine Mama, die war schon 91,5 Jahre alt, da hat die immer noch genauso gut gekocht wie eh und je. Und ab und zu habe ich bei ihr gegessen. Da ist überhaupt nichts dabei. Aber doch nicht jeden Tag, wenn die Frau zu Hause mit dem Essen wartet. Es geht gar nicht ums Essen, das war jetzt nur ein zufälliges Beispiel. Ich will damit sagen, da haben zwei geheiratet. Und die sind jetzt die engste Verbindung eingegangen, die Menschen eingehen können, eine Ehe. Eine neue Keimzelle der Gesellschaft ist entstanden und sie haben einen Schnitt vollzogen. Sie sind aus dem Elternhaus rausgegangen, auch wenn sie noch im selben Haus wohnen würden. Das war jetzt bei diesem Ehepaar nicht so. Aber manchmal wohnt man ja mit den Eltern oder Schwiegereltern im selben Haus. Das ist gar kein Problem. Das ist sogar gut, das hat viele Vorteile, wenn man mit den Eltern oder Schwiegereltern im selben Haus wohnt. Aber es muss ein Schnitt passiert sein und der lautet so, von jetzt ab bereden die Eheleute alle Dinge, die ihre Ehe betreffen, zuerst miteinander und regeln alles, was ihre Ehe angeht, miteinander und laufen nicht zuerst zu den Eltern oder Schwiegereltern. Auch nicht zum Bruder in der Gemeinde, nicht zum Ältesten, immer zuerst miteinander. Und wenn man dann nicht weiterkommt, angenommen die beiden haben irgendein Problem und können es alleine nicht lösen. Und dann sagt der eine, du meinst du, wir sollen mal deine Eltern fragen oder meine, die waren ja auch mal jung verheiratet. Dann sagt der andere, ja, das können wir machen. Das darf man, das ehrt die Eltern sogar, wenn man sie um Rat fragt. Aber bitte nicht ohne Erlaubnis des Ehepartners. Immer zuerst mit dem Ehepartner besprechen. Und wenn man da nicht weiterkommt, dann geht man einen Schritt weiter. So, jetzt habe ich gesagt, die wohnten separat. Aber was ist denn nun, wenn man im selben Haus wohnt? Auf demselben Hof? Ich sagte eben, das ist kein Problem. Das war früher immer so. Da lebten 4 oder 5 Generationen zusammen auf einem Grundstück. In einem Gebäude. Dann müssen gute Absprachen getroffen werden. Dann ist alles gut. Da müssen Absprachen getroffen werden und an die muss man sich natürlich auch halten. Da kann nicht einfach die Mutter oder Schwiegermutter in die Wohnung der jungen Leute reinlaufen, ohne zu klopfen, ohne zu klingeln, am Ende bis ins Schlafzimmer hinein. Dann wird es natürlich Riesenstress geben. Aber wenn da gute Absprachen getroffen werden, dann ist alles in Ordnung, dann ist es sogar ein großer Segen. Noch ein letzter Gedanke, dann müssen wir weitergehen. Damit unsere Kinder eines Tages Vater und Mutter verlassen können und eine Ehe eingehen, haben wir grob 20 Jahre Zeit. Ihr habt eben meine Kinder gesehen, die haben vor 3 Jahren beide geheiratet. Die hatten lange Zeit zu heiraten, aber dann haben sie innerhalb von 3 Wochen geheiratet. So geht das manchmal mit den Kindern, ja. Aber wir waren natürlich froh und dankbar, dass sie gläubige Ehepartner gewählt haben, alle beide. Das ist ein großes Geschenk, da kann man gar nicht genug für danken. Und trotzdem, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Silvia, die beiden haben geheiratet und die müssen jetzt ihre Erfahrungen sammeln und die werden auch Fehler machen. Wir haben auch Fehler gemacht am Anfang. Weißt du was? Wir beide, wir werden uns ganz gepflegt zurückhalten. Wenn sie uns um Hilfe bitten, dann werden wir mit Blaulicht nach Göttingen fahren oder nach Marburg. Aber wenn sie nicht um Hilfe bitten, dann lassen wir sie ganz in Ruhe und halten uns schön zurück. Ja, nicht in die jungen Ehen reinfunken. Ja, nicht. Da haben schon manche Eltern, die haben es gut gemeint, aber haben großen Schaden angerichtet. Bitte nicht, lass sie ihren Weg gehen. Wenn sie um Hilfe bitten, dann sind wir da als Eltern, selbstverständlich. Und damit sie verlassen können, haben wir ungefähr 20 oder 25 Jahre Zeit. Das nennt man Erziehung. Hinführen zur Selbstständigkeit, damit sie eines Tages das Elternhaus verlassen können und einem Ehepartner anhängen. Zweiter Baustein. Werden nicht alle so lange dauern wie der erste. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Viele von euch wissen, dass Paulus hier aus dem Alten Testament zitiert, aus 1. Mose 2,24, und das wurde ja mal in hebräischer Sprache geschrieben. Und da steht wortwörtlich, das müsst ihr mir bitte glauben, ich bin auch kein großer Hebräer, ich habe es mal gelernt vor 40 Jahren, ich kann es heute nur noch mit Mühe lesen. Wenn man da nicht drin bleibt, vergisst man das alles wieder. Aber ich habe es extra von einem Experten nochmal nachprüfen lassen. Da steht wörtlich, die beiden werden zusammengelötet werden. Das steht da. Warum gebraucht Gott für die Eheschließung dieses Wort? Zusammengelötet werden. Ich glaube, es ist nicht zufällig. Schaut, löten war die denkbar festeste Verbindung, die man im Altertum kannte. Schweißen ist vielleicht eher eine moderne Erfindung, aber Metalle erhitzen und mittels eines Zusatzstoffes zusammen verschmelzen, ja, ich sage es jetzt unfachmännisch, aber das reißt dann nicht mehr. Man konnte sich nichts fester Verbundenes vorstellen, als wie wenn etwas zusammengelötet wäre. Und das Wort gebraucht Gott für die Eheschließung. Ehe ist also eine lebenslange treue Bindung zwischen Mann und Frau. Lebenslang. Kennt ihr den Unterschied zwischen Ehe und Gefängnis? Aus einem Gefängnis kann man wieder entlassen werden bei guter Führung. Den Satz müsst ihr noch zu Ende denken, da helfe ich euch jetzt nicht. Eine lebenslange Treuebindung zwischen Mann und Frau. Früher habe ich immer gesagt zwischen Zweien, heute muss ich das genauer sagen, zwischen Mann und Frau. Ich weiß, dass seit dem 1. August 2001 auch in unserem Land gleichgeschlechtliche Eheschließung möglich ist, aber Eheschließung würde ich das nicht nennen. Das sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften, so muss man das nennen, denn Ehe wird immer zwischen Mann und Frau sein. Wir werfen keinen Stein auf Leute, die eine solche Verbindung eingehen, gleichgeschlechtlich, wir verurteilen sie nicht, aber wir sagen mit aller Deutlichkeit, Ehe ist das nicht. Ob man das noch lange öffentlich sagen kann, weiß ich nicht, ohne bedroht zu werden, ohne Repressalien erdulden zu müssen. Ich hoffe, wir sagen es dann immer noch. Ehe ist zwischen Mann und Frau. Aber jetzt zu dem Wort anhängen, zusammengelötet werden. Dass, wenn Gott sagt, da werden zwei so fest verbunden, dass es ein Leben lang halten soll, sie werden zusammengelötet, dann hat es doch eine Konsequenz. Und jetzt wird es einen Augenblick heikel. Ich hoffe, ihr geht da alle mit mir und hört mir erst in Ruhe zu. Ich werde das erklären, was hier gemeint ist. Die Konsequenz bedeutet, Scheidung kommt nicht in Frage. Ihr Lieben, auch wenn ihr mich bisher noch nicht kanntet und jetzt heute Abend zum ersten Mal seht und hört, bitte glaubt mir, ich werfe auf niemanden einen Stein, weder auf solche, die gleichgeschlechtliche Verbindung eingehen, auch nicht auf solche, die das Scheitern einer Ehe erleben. Wilfried hat es eben in seiner Anmoderation schon erwähnt. Wir wissen, dass Ehen auch von Christen zerbrechen können. Meine Frau und ich, wir bemühen uns seit mehr als 30 Jahren um Ehen und bei ein paar konnten wir es nicht verhindern, die Ehen sind zerbrochen. Wir werfen auf niemand einen Stein, auch nicht, wenn das jemand von uns erlitten hat. Wir ahnen, wie viel Jammer und Herzeleid damit verbunden ist. Aber darf ich mal zu allen reden jetzt, die verheiratet sind oder die noch heiraten werden? Machen wir uns bewusst, Scheidung kommt nicht in Frage. Als wir geheiratet hatten, verbrachten wir unsere ersten 5 Jahre in Karlsruhe am Rhein. Und ich muss euch ehrlich sagen, unser erstes Ehejahr war das schwierigste von allen, die wir bis jetzt hatten. Ist doch logisch. Sie aus Kärnten, ich aus Kassel, 1000 Kilometer dazwischen. Wir hatten uns bis zur Eheschließung nicht mal ein Dutzend Mal gesehen, wegen der großen Entfernung. Telefonieren war unbezahlbar, ja. Ich stand einmal in der Telefonzelle und die 5 Markstücke sind nur so durchgerauscht, ja. Habe ich 35 Mark vertelefoniert, das war damals ein Unding, aber ja, sowas macht man manchmal, wenn man verliebt ist. Aber oft konnte ich das nicht machen, ja, weil ich mir das gar nicht leisten konnte. Und ich dachte, ich kenne sie schon so gut und sie dachte auch, wir kennen uns ganz gut. Aber wirklich kennenlernen tut man den anderen erst, wenn man auf engem Raum rund um die Uhr mit ihm zusammenlebt, dann wird man den anderen wirklich kennenlernen. Und das war bei uns in einer Hinterhofwohnung in Karlsruhe, mitten in der Innenstadt. Ja, und da hatten wir dann das Malheur. Da merkten wir, der andere ist ja gar kein Märchenprinz. Ja, und ich habe ja gar keine Glücksfee geheiratet oder Prinzessin, sondern einen Egoisten, der haben will, der Forderungen stellt, der Bedürfnisse gestillt haben möchte und so weiter und so weiter. Ja, und dann haben wir einen langen Spaziergang gemacht und an dem Nachmittag habe ich zu meiner Frau gesagt, Silvia, wir haben geheiratet, wir haben vor Gott und Menschen ein Versprechen abgelegt, dass wir einander treu bleiben wollen, bis der Tod uns scheidet. Wir haben jetzt Anfangsschwierigkeiten. Unsere Rädchen laufen noch nicht so gut ineinander. Aber ich möchte dir einen Vorschlag machen. Lass uns den Gedanken, lass uns das Wort Scheidung löschen von unserer Festplatte. Habe ich wörtlich gesagt. Ich habe gesagt, wir löschen das. Wir denken nicht an Scheidung. Wir reden nicht leichtfertig davon. Wir drohen dem anderen nicht damit. Scheidung kommt für uns nicht in Frage. Wir wollen zusammen alt werden. Und das kann nicht mehr so lange dauern, wie ihr an dieser friedhofsblonden Haarfarbe erkennen könnt. Ja? Aber wir sind über 60 und wir wollen, solange wie Gott uns zusammenlässt, wollen wir zusammenbleiben und bis Gott einen von uns oder beide abruft. Und ich habe noch etwas gesagt, es gibt für uns nur die Flucht nach vorne. Das heißt, wir laufen nicht auseinander, nicht zurück. Wir haben ein Ziel, wir wollen zusammen den Herrn mit unserer Ehe ehren. Und dass es Arbeit ist, hat Wilfried eben schon angetönt, wie die Schweizer sagen, ja, dass es kein Selbstläufer ist, dass man in eine Ehe investieren muss. Das wurde uns dann klar. Ich habe gesagt, komm, wir werden uns jetzt da hinterklemmen und werden die Sachen, die uns Mühe gemacht haben, überwinden. Und wir lassen uns nicht unterkriegen. Und wir löschen das Wort Scheidung von der Festplatte. Ich glaube, das sollten einige von uns noch machen, noch nachholen. Wenn manchmal so der Gedanke kommt, habe ich vielleicht doch den Falschen geheiratet oder das wird nichts mit uns. Löscht das und setzt alle Energie da rein, eure Ehe besser und schöner zu machen. Darauf kommt es an. Nicht, ob du den Allerbesten gefunden hast, den es überhaupt gibt oder die Allerbeste. Haben wir wahrscheinlich nicht, habe ich auch nicht. Aber darum geht es gar nicht, sondern aus der bestehenden Ehe das Beste zu machen. Darum geht's. 3. Baustein. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Wir bleiben noch einen Augenblick bei dieser Grundordnung für die Ehe, wie ich sie genannt habe. Verlassen, anhängen, zusammengelötet werden und dann folgt das 3. Übrigens, Hebräisch-Fachleute, können beweisen, dass hier eine Reihenfolge beschrieben ist, dass das ein Nacheinander ist. Genauso ist Gottes Reihenfolge. Man verlässt Vater und Mutter, erst dann wird man zusammengelötet in einer öffentlich-rechtlichen Eheschließung, nicht auf einer einsamen Berghütte irgendwo in den Alpen und auch nicht am Strand unter Palmen, sondern vor der Obrigkeit, die in der jeweiligen Kultur eben gegeben ist, dort werden Ehe geschlossen. Das kennen alle Kulturen auf diesem Erdboden. Bei den Eskimos kann niemand alleine heiraten. Die können nicht einfach die beiden sich zum Ehepaar erklären. Es muss immer vor der Obrigkeit geschehen. Auch in Afrika, egal bei welchem Stamm, die müssen zum Dorfhäuptling. Die können nicht einfach in ihrer Hütte heiraten. Ja? Das geht nicht. Immer gibt es eine Obrigkeit, wo die Eheschließung vollzogen wird. Und bei uns nennt man das Standesamt, meine ich gehört zu haben. Ja? Da unterschreibt man einen Ehevertrag und das tut man vor Gott und das tut man vor Zeugen. Und selbstverständlich werden Christen den Wunsch haben, in einer christlichen Trauung oder Veranstaltung, Hochzeitsfeier, auch um den Segen Gottes zu bitten. Selbstverständlich haben wir auch gemacht, aber die Ehe ist für alle da, nicht nur für Christen. Es heiraten auch Atheisten, die keinen Gottesdienst veranstalten und die sind auch verheiratet, wenn sie vor der Obrigkeit eben diesen Ehevertrag unterschreiben. Also die zwei werden zusammengelötet werden und dann werden sie ein Fleisch sein. Ein Fleisch. Und das meint nicht nur den körperlichen Aspekt, dass eben Mann und Frau dann zusammenkommen, wie es eben Mann und Frau tun, sondern es meint ein Zusammenwachsen nach Geist, Seele und Leib. Alle Aspekte unserer Persönlichkeit, Geist, Seele und Leib, müssen zusammenwachsen und zu einem Fleisch werden. Und dann wird deutlich, dass das nicht nach 3 Tagen oder 3 Wochen passiert ist, sondern auch ein Jahre- und Jahrzehntelanger Prozess ist. Wir sind immer noch dabei, zu einem Fleisch zu werden, meine Frau und ich, obwohl wir uns schon bald 40 Jahre kennen. Ja? So, und dann habe ich doch mal gehört, wie einer behauptet hat, ja, wenn zwei so richtig verliebt sind miteinander und sich auch oft verliebt in die Augen gucken über viele Jahre lang und so, dann würden sie einander ähnlich werden bis in die Gesichtszüge hinein, bis in die Physiognomie. Da bin ich aber skeptisch, muss ich euch sagen. Vor allem seitdem ich gehört habe, dass das manche Hundebesitzer von sich und ihrem Hund auch behaupten. Wollt ihr mal ein Beispiel sehen? Hä? Die haben sich scheinbar lange angeschaut oder die... Ja, also bitte, lassen wir das dahingestellt sein. Es ist, glaube ich, nicht so wichtig, ob wir uns äußerlich irgendwie ähnlicher werden, sondern dass wir den anderen immer besser kennen, dass wir immer besser auf ihn eingehen können, immer mehr schon wissen, was ihm gut tut oder was ihm nicht gut tut, was ihm wehtut, was ihn verletzt. Wir sind beim 4. Baustein und ich glaube, das ist der wichtigste von allen. Lieben. Und vielleicht haben die Männer bemerkt, dass ich 3-mal vorhin beim Vorlesen meinen Finger gehoben habe. 3-mal fordert Paulus hier in dem Abschnitt die Männer auf, ihre Frauen zu lieben. Du sagst, das, ja warum, das weiß ich doch und ist doch gar nicht neu für uns. Für uns ist das nicht neu. Aber wisst ihr, dass man in der gesamten Literatur des Altertums gesucht hat, bei den Römern, bei den Griechen, bei den Persern, bei den alten Hochkulturen, ob irgendwo schon einmal Männer aufgefordert worden waren, ihre Frauen zu lieben? Und das Ergebnis könnt ihr euch schon denken, Fehlanzeige. Aber so dicke Bücher gibt es, in denen steht, was Frauen alles tun sollen. Alle von Männern geschrieben. Interessanterweise. Ist das nicht seltsam? Und als das zum ersten Mal vorgelesen wurde in der Gemeinde Ephesus von einer Rolle, ich kann mir vorstellen, da sind einige Männer zusammengezuckt. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und jetzt rede ich menschlich. Ich möchte Paulus fragen, warum hast du nicht geschrieben, liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben? Wäre das nicht schon eine Herausforderung gewesen? Für den einen oder anderen von uns? Ich gebe euch mal einen Eindruck weiter, den ich gewonnen habe. Dann müsst ihr nicht sofort mit übereinstimmen. Vielleicht habt ihr einen anderen Eindruck. Aber mein Eindruck ist, dass sich Frauen grundsätzlich leichter tun, zu lieben. Sie sind nämlich personenorientierter, beziehungsorientierter als wir Männer, die wir oft so schrecklich sach- und projekt- und zielorientiert sind. Ich auch, ja, weiß ich genau, von was ich spreche. Aber Frauen sind personen- und beziehungsorientiert. Sie lieben ihre Männer. Sie lieben ihre Kinder. Sie sind überdurchschnittlich oft in sozialen Berufen tätig, Krankenpflegerinnen und so weiter, Krankenschwestern. Und wahrscheinlich auch überdurchschnittlich oft in sozialen Netzwerken. Aber dafür habe ich jetzt keine Statistik, egal. Auf jeden Fall, sie scheinen sich leichter tun zu lieben, denn der Frau muss es hier in Epheser 5 nicht gesagt werden, dass sie ihren Mann lieben soll. Klammer auf, denn Frauen wird es in Titus 2 gesagt, Klammer zu. Aber hier in dem Abschnitt über die Ehe muss es der Frau nicht gesagt werden, aber den Männern dreimal. Und ich stelle nur eine Frage, ihr lieben Brüder, bitte hört genau zu. Nicht, dass ihr nachher kommt und wollt mich an den Ohren ziehen, das könnt ihr machen, aber eigentlich braucht ihr das deswegen jetzt nicht. Ich stelle nur eine Frage, könnte es sein, liebe Brüder, dass wir Männer uns irgendwie schwerer tun mit dem Lieben als die Frauen, dass der Apostel Paulus hier dreimal hier mit Imperativ sagen muss, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und er sagt eben nicht so, wie sie euch lieben, sondern wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich glaube, wir alle wissen, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Schaut, wenn man für jemand anderen Zeit opfert, wunderbar, gibt man Zeit. Wenn man Geld opfert, wenn man ein Stück Gesundheit opfern würde. Unser Bundespräsident Steinmeier hat vor einigen Jahren, als er noch Außenminister war, eine Niere geopfert für seine Frau. Er hat eine Niere gespendet. Alle Achtung, muss ich sagen. Ganz unabhängig vom Parteibuch, da ist er in meiner Achtung so gestiegen. Er hat ein Organ gespendet für seine Frau. Aber Christus hat am Kreuz nicht nur ein Organ gespendet, er hat sein Leben und sein Blut für uns gegeben. Mehr können wir nicht geben. Mehr kann niemand geben. Mehr konnte auch er nicht geben. Er hat völlig seine Liebe bewiesen. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Das hat er getan. Und jetzt legt der Apostel Paulus die Latte auf diese unglaubliche Höhe. Im Hochsprung ist, glaube ich, der Weltrekord 2,43 Meter oder 44 irgendwo in der Gegend. Und die meisten von uns kommen nicht mal über 1,43 Meter. Und er legt da die Latte hin. Warum? Weil er will, dass wir uns danach ausstrecken. Jede Frau auf der Welt weiß, dass ihr Mann sie nicht vollkommen so lieben kann, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wir werden wahrscheinlich auch nicht die Gelegenheit haben, physisch unser Leben zu geben für unsere Frauen, dass wir wirklich uns vor sie werfen, wenn sie bedroht würde oder so. Ab und zu haben das Männer schon gemacht. Wahrscheinlich werden wir die Gelegenheit nicht haben, aber ich sage euch, liebe Ehemänner, wir werden jeden Tag ein bisschen Gelegenheit haben, zu sterben für unsere Frauen, unserem Egoismus, unserem bedient werden wollen, unseren Pascha-Allüren, können wir jeden Tag ein bisschen sterben, wenn wir unsere Frauen lieben. Und es haben schon manche Männer zu ihren Angebeteten gesagt vor der Hochzeit, ach, weißt du, wenn wir mal verheiratet sind, ich werde dir die Sterne vom Himmel holen. Und dann waren sie 2 Jahre verheiratet, dann haben sie nicht mal mehr das Mineralwasser aus dem Keller geholt, ja. Glaubt ihr, das ist wirkliche Liebe? Das ist doch warme Luft in die Gegend geblasen.